Ja, hallo.
Wer bist du?
Ich bin Evita Maas. Ich bin Erzieherin aus Leidenschaft, arbeite jetzt in einer integrativen Kita in der Nähe von meiner Heimat.
Ich unterbreche dich hier schon mal.
Ja,
ich habe dich gefragt, wer du bist. Genau. Ich habe dich nicht nach deinen Rollen oder deinen Namen gefragt.
Ja. Das ist eigentlich total verrückt, weil eigentlich bin ich immer diejenige, die die Rückfrage stellt, wer bist du denn wirklich? Und ich tappe gerade selbst in meine eigene Falle, weil ich doch ein bisschen aufgeregt bin. Ja. Ja, ich bin ganz viel. Und ich glaube, dass das eigentlich schon die Antwort ist, weil ich bin. Ich kann alles sein. Und ich glaube, ich bin ein ganz wandelbarer Mensch, der sich immer wieder zu dem zusammensetzt, der ich gerade sein möchte und mich in ganz vielen Situationen immer wieder neu entdecke und neu finde und bestimmte Eigenschaften, die mir in manchen Lebensphasen nützlich waren, vielleicht nicht mehr nützlich sind und dann wieder überlege, ob ich die nicht vielleicht wieder ablege. Aber für den Zeitpunkt aktuell, wenn ich jetzt mir überlegen müsste, wer ich jetzt aktuell gerade bin, bin ich, glaube ich, ein ganz kreativer Mensch. Ich merke gerade wieder, dass ich ganz viel anfange, wieder Musik zu machen. Also ich singe unfassbar gerne.
Mhm. Was genau singst du?
In Richtung Soul. So.
Welchen Song singst du am allerliebsten? Gibt es so einen Song, wo du sagst, so, boah, da gehst du voll auf? Da wird auch deine Stimme kommt zur Geltung?
Schwierig. Also I See Fire von Ed Sheeran mag ich unfassbar gerne. Den singe ich auch total gerne. Und dann ist es eigentlich, gibt es ganz viele unterschiedliche Lieder, die ich immer wieder so mit unterschiedlichen Lebensphasen verbinde. Mhm. Also es gibt immer Lieder, die höre ich dann ein paar Monate, bis die Lebensphase abgeschlossen ist. Mhm. Und dann kommt wieder ein neues Lied.
Das heißt, es gibt so Lieder, die dich über dein Leben hinweg begleiten.
Genau, und die höre ich aber auch immer wieder dann. Mhm. Und ganz lange höre ich die und weine, weil ich unfassbar traurig bin. Und das ganz weh tut, das Lied zu hören. Und irgendwann, wenn ich das erste Mal dann das hören kann und lachen kann, ist immer so, oh, Challenge accepted, so abgehakt. Ja. Dann ist die Lebensphase abgehakt, die habe ich gut bewältigt und dann kann ich das Lied wieder mit ganz anderen Ohren hören.
Das heißt, das Lied ist nicht lebenslänglich stigmatisiert.
Nein.
Mit der Beziehung, die du mal hattest, dem besten Freund,
Nein.
der jetzt aber dann das Land verlassen hat oder sowas.
Genau.
Sondern
es dieses wandelt
Lied
sich
kann
immer
sich
wieder.
Wie du.
Wie ich, genau. Wie ich mich immer wieder wandle. Weil das Leben ist so kurz, um ja eigentlich nur eine Person zu sein für mich. Also möchte ich irgendwie alles sein können. Und das probiere ich immer wieder umzusetzen.
Sag mal, wie gehen Menschen damit um, wenn sie dir begegnen oder sich auf eine Beziehung mit dir einlassen, was auch immer das für eine Beziehung ist, ob das eine Liebesbeziehung ist, eine Freundschaftsbeziehung, was auch immer. Weil du bist, dadurch, dass du so wandelbar bist, bist du ja auch nicht festzulegen auf etwas, oder? Oder kann ich mich schon auf dich verlassen?
Absolut.
Okay,
das sind zwei unterschiedliche Welten. Total. Aber es ist tatsächlich eine gute Frage, denn da gibt es nicht viel Spielraum zwischen. Entweder man möchte, dass ich im Leben bin von der Person oder die Personen wollen das nicht, weil ich ganz pur bin und ganz ehrlich. Und ich glaube, ich vielen Menschen wenig Spielraum gebe, mir gegenüber eine andere Haltung zu zeigen. Also,
das heißt, wenn man dir zusammen sein will, wie auch immer, dann
ist meine Erwartung auch, ehrlich zum Beispiel zu sein.
Und zwar so eine
hinterfragen.
Ganz knallharte Ehrlichkeit. Also so ein, wirst du mir alles sagen, was du denkst und fühlst?
Ja.
Also du mutest mir viel zu.
Du hast ja jederzeit die Möglichkeit zu gehen.
Und darf ich auch so zu dir
sein? Ja, auf jeden Fall.
Okay.
Weil das macht es für mich greifbar. Weil, ich kann viele Smalltalk-Gespräche führen, absolut. Ich glaube, für viele ist das auch irgendwie eine Zuflucht, aber ich möchte ja, also wenn ich Freundschaften führe, will ich mit jeder Pore meines Körpers diese Freundschaft führen.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich hasse Smalltalk.
Ja, und mich freut das, wenn das Wetter schön ist draußen, aber ich will ja wissen, was du draußen machst. Ja. Deswegen musste ich so schmunzeln, als du mir eben diese Frage gestellt hast. Und ich angefangen habe zu erzählen, wie ich heiße. Weil jedes Mal ich eigentlich diejenige bin. Die frage, aber wer bist du denn? Erzähl mir mal was über dich, was ich wirklich interessant finde, worüber wir heute vielleicht den ganzen Abend sprechen können.
Aber wie ist das jetzt, wenn du in Gesellschaften bist, auf einem Geburtstag, einer Konfirmationsfeier, einer Hochzeit, dann hast du vielleicht auch den Anspruch, richtige Gespräche zu führen? Und wie gehen Menschen damit um, die das nicht kennen oder die das sogar unpassend finden, dass du an einem solchen Tag jetzt mit ihnen über
Tod sprichst?
Den Tod spreche?
Den Tod,
oder den Sinn des Lebens?
Ja.
Oder Suizid?
Ja, ich stelle vorher die Wahl. Bist du bereit dazu, dich weiter mit mir über dieses Thema einzulassen? Weil ganz oft geht es ja vom Stöckchen zum Ast und dann ist da auf einmal eine ganze Lawine.
Ja.
Und ich glaube, dass ich ein sehr, sehr, sehr feinfühliger Mensch bin und schnell merke, wenn Menschen das unangenehm wird. Mhm. Und ich frage dann, bist du bereit dazu, heute mehr mit mir über das Thema zu sprechen? Ich merke gerade, das rüttelt einiges in dir auf. Mhm. So zum Beispiel ist es auch, hatte ich vor 2 Wochen ein ganz tolles Gespräch mit meiner Schwester noch. Also ich habe 4 Geschwister. Eine davon ist auch Erzieherin und die andere ist gerade schwanger und ich weiß gar nicht mehr, wie wir da drauf kamen. Auf jeden Fall haben wir dann darüber gesprochen, was denn so unsere seltsamsten Eigenarten sind, die uns bei der Schwester auffallen, über die wir mit der anderen Schwester sprechen und die wir uns selbst aber noch nie ins Gesicht gesagt haben. So. Und dann meinte meine Schwester, was sie am allermeisten stört und was sie aber auch gleichzeitig eigentlich am allermeisten an mir liebt, ist, dass ich halt auch bei Familienfeiern kein Blatt vor den Mund nehme, wenn zum Beispiel eine rassistische Äußerung kommt von meiner Mama oder dem Lebensgefährten, die von denen gar nicht böse gemeint sind, die auch nicht überlegt waren.
Das lässt du nicht so stehen. Das kommentierst du.
Das kommentiere ich jedes Mal. Und sie hat dann auch gesagt, sie findet das so schön, dass ich mich jedes Mal zum Wohle der anderen immer wieder auch in unangenehme Gespräche gebe. Ne?
Ja.
Und gleichzeitig sie auf der anderen Waage hat dieser Familienfrieden, den sie manchmal sich auch für einen Abend wünschen würde. Mhm. Und ich ihr total dankbar war, dass wir da mal drüber gesprochen haben, weil das hat ja auch ein Recht und eine Wertigkeit, auch mal für einen Abend Familienfrieden zu haben und nicht immer Konfrontation haben zu müssen, sondern auch mal durchatmen zu können.
Ich weiß voll, was du meinst. Habt ihr etwas, was euch als Familie verbindet miteinander, was so eine Macke, die jeder von euch hat oder die alle miteinander teilt? So, was so typisch ist für euch?
Wir haben wenig Schamgefühl.
Ihr könnt also über jedes Thema sehr explizit sprechen.
Ja, und haben auch alle sehr viel Humor. Wir lachen unfassbar viel miteinander. Also wir sind sowieso sehr ehrlich zueinander. Ich glaube, sonst würde ich auch nicht so Gespräche führen mit meiner Schwester, indem wir uns mal kurz fragen, über was ärgerst du dich eigentlich immer und was hast du mir noch nie erzählt?
So. Wie ist das passiert? Glaubst du, deine Eltern haben darauf Einfluss genommen, dass euch das Thema Ehrlichkeit und Klarheit oder Aufrichtigkeit allen so in die Wiege gelegt wurde?
Also, ist das Erziehung? Nee, ich glaube nicht. Mein Papa ist sehr früh gestorben.
Okay.
Da war ich 2,5 Jahre alt und auch ganz plötzlich im Urlaub. Und
an was ist er gestorben?
Der hatte Herzversagen beim Kajakfahren.
Wie alt war der?
Mein Papa war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, der war älter als meine Mama. Irgendwie Mitte 40, Ende 40, also noch sehr, sehr jung.
Der ist während dem Kajakfahren gestorben. Im Boot.
Ja. Und wurde dann von einem der besten Freunde, die mit dabei waren, über 2,5 Stunden reanimiert.
Wow.
Ja.
Okay, du warst 2 Jahre alt.
Ja.
Bist dann aufgewachsen mit deinen Geschwistern?
Wir waren im Urlaub in Slowenien und waren mit 4 Kindern hin, Mama, Papa, Freunde und halt ohne Papa zurück. Ich glaube, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für uns alle.
Mhm.
Da hat jeder auch, glaube ich, seinen eigenen Weg gehabt, das aufzuarbeiten. Aber ich glaube, so der Knackpunkt war, meine Mama musste halt damals funktionieren. Wir hatten ein halb fertig gebautes Haus, super viele Schulden. Das mit dem Erbe war alles nicht geregelt. Irgendwann saß das Gericht bei meiner Mama in der Küche und hat geklärt, wie das mit dem Erbe jetzt aufgeteilt wird, weil das an uns Kinder zu dem Zeitpunkt quasi überschrieben worden ist und meine Mama die ganzen Rechnungen gar nicht mehr bezahlen konnte. Also es war, glaube ich, eine unfassbar anstrengende Zeit für meine Mama.
Ja.
Und ich glaube, die hatte ganz gar keine Zeit irgendwie über diesen kompletten Trauer- und Sterbeprozess, weil ihre große Liebe war gestorben. Und ich glaube, die konnte ganz lange gar nicht wirklich richtig sich Zeit dafür nehmen, das zu betrauern, weil sie funktionieren musste für uns. Und sie hat ihr Bestes gegeben und die hat gekämpft wie eine Löwenmama, absolut.
Ist die eine Heldin?
Absolut, total. Sie hat alles gegeben und trotzdem war es, glaube ich, in manchen Situationen manchmal zu wenig. Weil
in welchen Situationen war es vielleicht
zu
wenig?
Weil wir auch nicht trauern konnten. Weil auch wir dann
kam denn zu kurz?
Die funktioniert haben.
Dieses Anteilnahme an Gefühlen und diese
genau,
Gefühle zulassen,
genau.
sondern eher
Gefühle
so,
zuzulassen.
Komm, wir machen weiter.
Meine Mama konnte keine Gefühle zulassen. Ich glaube, dann wäre die gebrochen. Das hat nicht funktioniert damals. Also hat sie ihr Bestes gegeben. Und das war auch richtig viel. Aber ich glaube, deswegen sind wir als Geschwister halt sehr nah beieinander gewesen. Gerade wir Schwestern.
Habt ihr eine sehr innige Beziehung zueinander?
Ja, absolut.
Ist das freundschaftlich sogar?
Ja, und ich glaube zum Beispiel auch zu meiner älteren Schwester ist das manchmal auch eher fast schon ein bisschen wie eine Mama. Also,
wie alt ist deine ältere Schwester?
Meine ältere Schwester ist jetzt 31 und ich bin 24. Und ja, die war 8, 9 oder so. Und die hat aber ganz viele Aufgaben damals übernommen.
Ja.
Wenn ich einen Albtraum hatte, bin ich nicht zu meiner Mama gegangen. Dann bin ich zu meiner Schwester gegangen. Da lag eine Matratze unterm Bett, die hat die ausgezogen, da habe ich mich dahin gelegt.
Oh Mann, jetzt seid ihr redegewandt und älter geworden und ihr redet über alles. Wie geht's deiner Mutter, wenn sie am Tisch mit dabei sitzt? Redet ihr auch über die Vergangenheit?
Wieder. Und das hat ganz lange gebraucht, weil meine Mama danach einen Mann kennengelernt hat, der meiner Meinung nach ein ganz krasser Narzisst ist und das fast 15 Jahre gebraucht hat, bis sie sich von dem lösen konnte. Das ist irgendwie vom einen Unheil ins nächste. Meine Mama, endlich, und ich gönne dir das wirklich so, so sehr, einen Mann gefunden hat, einen Menschen, wie meine älteste Schwester an Weihnachten gesagt hat, das Lachen, was sie über 15 Jahre nicht in dem Gesicht meiner Mama gesehen hat, das ist jetzt wieder da.
Ja.
Und seit sie wieder ganz oft Ja zu sich gesagt hat, kommt sie sich ja auch wieder viel näher und kann wieder viel reflektierter in Situationen gehen. Und dementsprechend können wir wieder
auch... Sie wird resilienter.
Ja, genau.
Und kann sich diesen schmerzhaften Situationen dann auch eher stellen.
Ja, ohne zuzumachen oder die Gespräche gar nicht... nicht zu unterbinden. Wir haben jetzt zum Beispiel auch an Weihnachten festgelegt und da freue ich mich sehr, dass ich mit meiner Mama alleine 2024 nochmal nach Slowenien fahre.
Du mit ihr alleine?
Ja, der erste Urlaub mit meiner Mama alleine und auch in Slowenien, da wo mein Papa gestorben ist, da mal jetzt so endgültig einen Deckel drauf zu machen. Ja, und
da
freue ich mich drauf.
Wenn deine Mama jetzt hier mit dabei sitzen würde, und wie heißt deine Mama?
Petra.
Und wenn wir Petra jetzt mal fragen würden, hey Petra, was hast du da für eine Tochter?
Ja.
Was ist das für ein Mensch?
Ja.
Was glaubst du, würde deine Mutter...
Stolz platzen. Ehrlich? Das weiß ich.
Ist die so stolz auf dich?
Auf alle. Auf alle von uns. Ja. Und ich glaube sogar, ihr fällt das sogar noch einfacher, das anderen Leuten zu sagen, als uns. Und das ist aber was, das lernt sie gerade. Auch ihren Kindern das mal zu sagen. Ja.
Worauf ist sie ganz besonders stolz? Was glaubst du, was liebt sie abgöttisch an dir?
Ich glaube, das ist was, das wir alle haben, aber wir sind alle unfassbar resilient. Wir haben alle eine unfassbar große emotionale Widerstandsfähigkeit und glauben an das Gute und sind auch immer wieder bereit dazu, auch wenn Sachen richtig schlecht gelaufen sind, wo man sagt, das war richtig scheiße oder das hat einen so verletzt, trotzdem immer wieder ins Gespräch zu gehen und zu sagen, okay, die Situation, die Ausgangslage ist gerade richtig schlecht und wir gucken jetzt trotzdem, was wir machen können, damit wir nicht weiterhin so unfassbar traurig bleiben und helfen uns dann gegenseitig. Ja. Ich sage immer, das ist, glaube ich, das Besondere in unserer Familie und ich würde mir so wünschen auch, dass das ganz viele andere Familien mal hätten, weil ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Stand jetzt habe ich das Gefühl, in meinem Leben kann alles passieren. Also wenn ich eine Tür hätte und hinter der Tür ist das Allerschlimmste, was ich mir für mein Leben ausmalen könnte.
Ja.
Und wenn ich diese Tür jetzt aufmache und ich weiß, dann passiert das, dann bin ich ein bisschen furchtloser, weil ich weiß, mit egal wie viel km/h ich nach hinten geschleudert werden würde, da war ein unfassbar großes Netz und ich wüsste, dass ich auch, wenn es wehtun würde, aber ich würde daran nicht sterben.
Wie geht das?
Ich würde aufgefangen werden.
Wie geht das? Was ist das
bedingungslose
für eine,
Liebe
was ist das
ist
für eine
das.
Wahnsinns-Superkraft? Also da versuchen Menschen jahrzehntelang überhaupt nur in die Nähe zu kommen.
Das ist bedingungslose Liebe, wenn Liebe nicht an Handlungen geknüpft ist, glaube ich.
Und wen liebst du da? Dich?
Alle. Auch mich, ja. Auch mich, weil das verdammt viel Arbeit war, dass ich das verstanden habe. Und das habe ich mir hart erarbeitet. Indem ich in Therapie war, indem ich regelmäßig zu meiner Heilpraktikerin gehe. Ich bin sehr spirituell. Mhm. Indem ich gut auf mich Acht gebe und gut immer wieder auch in mich reinhorche und auch Erwartungen habe an die Menschen, die um mich rum sind.
Nimmst du dir Zeit für dich?
Ja.
Und hörst in dich hinein?
Ja.
Das heißt, du hörst dir zu?
Ja. Und ich rede viel mit mir in meinem Kopf. Das ist mir auch manchmal ein bisschen Verhängnis zu sagen, so, jetzt darfst du auch noch mal kurz durchatmen. Deswegen probiere ich dann aber auch wieder regelmäßig zu meditieren, weil mein Kopf so laut ist und so bunt ist und ich das total genieße, auch da drin zu sein. Aber manchmal brauche ich dann auch mal so ein, ja,
jetzt arbeitest du in der Kita.
Ja.
Und gelingt es dir oder ist das überhaupt dein Interesse, auch diese Fähigkeiten mit in die Kita zu bringen?
Absolut. Ich glaube, 80% meiner Persönlichkeit sind meine Arbeit. Durch und durch. Deswegen, das ist, verstehen viele Menschen nicht, weil ich mich so unfassbar viel mit meinem Job auch beschäftige. Mhm. Weil die halt unterscheiden zwischen Arbeitszeit und Privatzeit. Aber bei mir ist das, glaube ich, nicht möglich, weil ich meine Arbeit bin.
Das ist eins.
Ja, genau. Und
du hast doch gar kein Interesse daran, das zu entkoppeln oder so.
Nein, das funktioniert nicht.
Selbst wenn du es wollen würdest.
Genau, selbst wenn ich es wollen würde, es würde gar nicht funktionieren. Das ist meine Passion. Dafür lebe ich. Ich glaube, das ist eine meiner Aufgaben, warum ich auf dieser Erde bin. Und ich bin super froh, weil ich habe das sehr früh, glaube ich, schon verstanden, wofür, glaube ich, andere Menschen viel, viel länger brauchen, ja, oder das vielleicht sogar niemals verstehen werden.
Ganz viele, glaube ich, auch niemals finden werden.
Ja.
Ja. Vielleicht auch eher belächeln.
Ja.
Ne, um sich dann selber besser zu fühlen. Gerade so bei spirituellen Menschen merke ich, dass die schnell mal belächelt werden. Ja, die Esos, da kommen sie wieder mit ihren strikten Pullis. Und,
aber ne, da komme ich total
aber
mit
ganz
klar.
Ehrlich, wenn die Menschen glücklich sind, diese Esos mit ihren gestrickten Pullis, und der andere halt nicht.
Ist doch super scheißegal. Das ist auch das.
Sei doch wer auch immer du willst, wenn du glücklich bist und der andere damit auch glücklich machst. Also das ist für mich auch immer wichtig, dass wir nicht vergessen, dass dieser Egoismus, der auch positiv sein kann,
ne,
der darf nicht darin enden, dass das auf Kosten anderer passiert.
Deswegen meine Heilpraktikerin, egal in welche Entscheidung es geht, diese Frau, die wünsche ich auch jedem Menschen, die ist so gut. Die fragt mich immer, Evita, auch wenn es zum Beispiel darum ging, das habe ich mit ihr nämlich auch besprochen gehabt, krank zur Arbeit zu gehen, weil ich hatte, letztes Jahr, Ende des Jahres, Anfang Dezember, hatte ich eine Grippe, die hat mich, ich bin morgens noch auf die Arbeit gekommen, es war alles gut und die hat mich von jetzt auf gleich so dermaßen umgehauen. Und ich wäre gerne wieder eigentlich früher arbeiten gegangen, aber es war gar nicht möglich. Und dann war ich auch noch bei ihr. Da meinte sie, Evita, du musst dir immer überlegen, deine Entscheidung ist nicht darauf ausgelegt, was die beste Entscheidung für dich ist, sondern der größtmögliche Nutzen für das Allgemeinwohl. Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Ist es das der größtmögliche Nutzen, wenn ich jetzt auf die Arbeit gehe, für das Allgemeinwohl, dass ich da bin oder nicht? Oder ist das nur gerade ein Bedürfnis, was ich mir probiere zu befriedigen, was aber total schwachsinnig ist?
Wie geht's dir denn dann eigentlich mit diesem starken Trend, den wir in den letzten Jahren schon haben, zu dieser Ich-Kultur? Ich, 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 es muss mir gut gehen, erstmal zähle nur ich und nicht die anderen. Ich meine, das eine ist wichtig, dass wir uns um uns kümmern und auf uns aufpassen, unsere Grenzen kennen und auch unsere Bedürfnisse erkennen und Gefühle. Und gleichzeitig dürften wir nicht zu sehr abdriften, oder? Und dann nur noch uns um uns drehen und unsere Wahrheit für die einzige wahre Wahrheit halten.
Ja.
Wie gehst du damit um, mit diesem
Ich habe mich entschieden, nur noch Menschen in meinem Leben zu haben, die bereit sind, was verändern zu wollen an sich. Und das mag komisch klingen, aber das passiert jetzt auch. Ich habe gesagt, ich möchte zukünftig viele starke Frauen kennenlernen. Und ich lerne viele starke Frauen kennen.
Ehrlich?
Ich habe die Arbeitsstelle gewechselt. Ich habe auch noch mal viele neue Freundinnen kennengelernt, die alle total Bock darauf hatten, aber ganz oft an einem Punkt waren, wo sie gar nicht so richtig wussten, wie sie das machen sollen. Und ich gerade ganz oft auch die Rückmeldung bekomme, dass das total gut ist, dass ich ihnen zeigen kann, wie sie das machen. Ich habe einer Freundin beigebracht, wie man umarmt. Die hat nie beigebracht bekommen, die ist jetzt Anfang 30.
Wie krass.
Wie man jemanden richtig umarmt mal, ohne direkt zurückzuschrecken und Angst davor zu haben, dass da jetzt Gefühle auf einmal aufkommen.
Dann machst du ja Menschen stark.
Ja. Und vor allen Dingen, das mache ich in meinem Privatleben. Und auf der Arbeit mache ich halt Kinder stark.
Wow, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch.
Gerne. Mich hat es auch richtig gefreut. Hat mir auch sehr viel Freude bereitet.
Ciao.
Tschüss.